und herzlich willkommen bei den Nostromo-Gesprächen. Wir befinden uns nicht im Horror-Oktober, sondern der Udo hat ausgerufen, den Nostrobo. Und dazu begrüße ich euch alle ganz herzlich, vor allen Dingen meine zwei Companieros für heute. Zum einen der Udo, hallo.
Hallo.
Und den Fred. Hallo, Fred.
Hallo.
Genau, und ich bin Sebastian und ich freue mich heute, diesen Nostrober begehen zu dürfen. Für die wiederkehrenden für die wiederkehrenden ZuhörerInnen da draußen. Letztes Jahr haben wir es so gemacht, dass wir das alles ein kleines bisschen so spielerisch eingeläutet haben und haben so ein paar Quizzes gemacht. Der Udo hat uns da überrascht mit so ein paar Gegenüberstellungen. Und bei der aktuellen Filmauswahl, wir sprechen heute über einen zweiten Teil einer berühmten Reihe, habe ich mir gedacht, lass uns doch einfach mal mit einer sehr schönen Gegenüberstellung zweiter Teile beginnen.
Okay.
Sprich, also ihr entscheidet, welcher euch da lieber gefällt.
Die
also
zweiten,
entweder.
Die zweiten Teile sind eh mal die besseren.
Was zu beweisen wäre.
Genau.
Sehr schön. Ich möchte jetzt sozusagen für den Anfang so einen kleinen zarten Einstieg machen. Ich fange auch gleich mit dem Udo an.
Yay.
Denn der darf sich nämlich jetzt entscheiden, ob er Halloween Kills oder Halloween 2 von Rob Zombie lieber mag.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Rob Zombie.
Okay, diskutabel.
Ist definitiv diskutabel, ist jetzt einfach aus der Lameng geschossen. Irgendwie kann ich ja beiden irgendetwas abgewinnen. Und ich stelle mich jetzt mal auf Rob Zombies Seite, weil ich glaube, es gibt ziemlich viele Menschen, die den zweiten von ihm wirklich hassen. Und ich finde den eigentlich immer noch ziemlich unterhaltsam. Klar, hat er ein paar Abstriche, aber irgendwie hat er auch was. Ich nehme den jetzt einfach mal. So, ich stelle mich an die Seite des Schwachen.
Okay, doch.
Sehr nett von dir.
Fred, dann A Nightmare on Elm Street Teil 2 oder Hellraiser Hellbound Teil 2?
Also, definitiv Hellraiser. Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, der zweite Nightmare on Elm Street, der war gar nicht so schlecht.
Ja, das sehe ich auch so. Der schwächelt im letzten Drittel, aber ansonsten mag ich den eigentlich ganz gerne.
Nun gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Udo, Predator 2 oder RoboCop 2?
Ah, Predator 2, den mag ich sehr. Der hat so, ja doch, er hat Gary Busey so. Ein Film mit Gary Busey, der kann schon nicht verkehrt sein. Nein, und auch generell sind da einige tolle Szenen drin. Irgendwie ist das ganz cool. Mag ich. Ich mag das Großstadt-Setting auch ganz gern. Und so dieses Voodoo-Großstadt-Dschungel-artige so am ganzen Anfang. Und diese Kifferkarre, die liebe ich sehr. Doch, viel Schönes.
Okay. Fred. Batman Returns oder Superman Teil 2?
Batman Returns, ohne Frage.
Das kann ich nachvollziehen.
Jupp.
Wir bleiben auch gleich dabei, und zwar in diesem Comic-Sektor. Udo, Spider-Man 2 oder Iron Man 2?
Ja, Comics, das ist natürlich, also das ist jetzt genau mein Supergenre. Ich habe beide zumindest gesehen.
Aber du meinst den Tobey Maguire Spider-Man 2, oder? Weil es gibt
ja
mittlerweile drei Spider-Man 2s.
Ja, stimmt. Ich meine den von 2004 schon.
Ja, an den hatte ich jetzt auch gedacht. Ich nehme trotzdem den Iron Man. Obwohl, also
ich auch dabei.
Das könnte ich jetzt auch jeden Tag wahrscheinlich ein bisschen hin und her wechseln. Aber ich mach das jetzt so.
Fred, du darfst dich jetzt entscheiden. Und zwar darfst du dich entscheiden zwischen Ghostbusters Teil 2 oder Back to the Future Teil 2.
Back to the Future Teil 2. Auch ohne Frage.
Auch ohne Frage. Ich hätte mich zum Beispiel komplett anders entschieden.
Das What? Ist
das kann ich nicht verstehen.
Nee.
Das kann ich sehr wohl verstehen. Nee. Doch, kann ich.
Nee, was ist denn da los? Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was?
Nein, nein, überhaupt nicht. Udo, ja. Der Exorzist 2 oder das Omen 2.
Ach du Scheiße. Ja. Oh Gott. Das ist hart.
Ich weiß
überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Kann ich schieben? Das ist ein bisschen wie blinde Kuh spielen. Egal, wo man draufschlägt, ist es falsch. Ich nehme den zweiten Exorzisten.
Es ist auch tatsächlich echt schwer. Also ich
es ist wirklich schwer. Also wie will man das? Also nee, keine Ahnung. Exorzist 2. So, bumm.
Alles klar. Fred, Halloween Teil 2 und zwar den von 81 oder Friday the 13th Part 2.
Ehrlich gesagt bin ich raus. Ich habe, glaube ich, beide nicht gesehen. Ich habe nach den jeweils ersten aufgehört.
Du meine Güte. Dann kriegst du was anderes vor den Latz geknallt. Dann musst du dich jetzt entscheiden. Und zwar zwischen Independence Day Resurgence versus Jurassic World Teil 2.
Oh Gott.
Jurassic World. Also, Jurassic World ist ja der neuere, ne, mit Chris Pratt.
Genau.
Da habe ich den ersten gesehen und dachte, macht zumindest Spaß. Und ich glaube, ich habe den zweiten gesehen. Den Independence
ist richtig scheiße.
ich kann mich auch echt nicht erinnern. Ich glaube auch, ich habe den eher so, und Independence Day 2 wurde so runtergelobt, dass ich den gar nicht erst angefangen hatte. Independence Day 2. Und?
Im Independence Day 2 war ich im Kino mit zwei Freunden und wir waren danach alle drei ganz sicher der Ansicht, dass wir in dieser Kinovorstellung den wirklich schlechtesten Film gesehen haben, den wir je gesehen haben. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Alles daran war furchtbar.
Aber das macht es ja dann schon wieder interessant, den dann doch mal. Also ich habe meine Entscheidung getroffen, Independence Day 2 würde ich bevorzugen.
Du bist ja völlig wahnsinnig.
Das ist mal, wenn ich mich bestrafen muss, wahrscheinlich so.
Basti bestraft uns hier mit ganz fürchterlichen Filmen.
Das ist ja überhaupt gar nicht wahr.
Ich dachte,
es sind alles zweite Teile.
Die sind ja alle besser als der erste.
Nur die besten, ja, definitiv.
Da möchte ich den Udo nochmal befragen. Mhm. Und zwar, wir sprechen hier über Blade 2 oder Matrix Reloaded.
Puh. Also ich fand Matrix Reloaded wirklich schwach. Und dann Blade 2 habe ich nur noch so düstere Erinnerungen. Also bei der Blade-Reihe gehen bei mir die Filme, glaube ich, im Kopf durcheinander, weil die zu lange her sind und ich habe die damals sehr kompakt nochmal gesehen und das geht inzwischen alles querbeet in meinem Kopf. Ich würde deshalb jetzt einfach mal Blade 2 bevorzugen, weil ich da jetzt eher Bock hätte, den gerade nochmal zu sehen. So. Vielleicht werde ich es danach bereuen. Aber jetzt gerade nehme ich das so.
Sehr gut. Dann mache ich noch den Abschluss. Fred. Mhm. Aliens oder Terminator 2?
Hui, Aliens. Aber es ist keine leichte Entscheidung. Obwohl, ich glaube, es ist für mich eine okaye Entscheidung, bin ich mir recht sicher, aber es ist so wie zwischen sehr gut und sehr, sehr gut entscheiden zu müssen.
Okay.
Warte, Basti, dann kriegst du jetzt aber auch noch einen. Ein musste. Scream 2?
Ja.
Oder... Warte, ich muss mir kurz was aus den Fingern saugen, was ansatzweise vergleichbar ist. Final Destination 2. So.
Scream 2.
Ja, so. Das war erwartbar.
Ja.
Bessere Reihe in allen Belangen.
Ich habe jetzt tatsächlich den neuesten Ableger mal gesehen hier von Final Destination. Das war ganz interessant irgendwie. Ich finde ganz gut, dass die da weitere machen. Auch wenn das nach wie vor jetzt nicht Spitzenniveau ist, aber es ist zumindest echt unterhaltsam.
Wie hat es jemand gesagt? Unterhaltsamer Pfeffer.
Mhm.
Aber ich glaube, das reicht erstmal, um heute ein bisschen in die Folge reinzukommen. Ich habe hier noch wunderbare viele andere krude Paare hier gehabt.
Die plus die zwei.
Und dann hatte ich immer das Problem ist, hat dann immer die Frage, was davon habt ihr irgendwie gesehen? Weil es wurde dann immer nischiger und beim Fred war ich mir bei so vielen Filmen überhaupt nicht sicher, ob er sie überhaupt gesehen hat, was die Sache nochmal ein bisschen schwieriger gemacht hat.
Bernhard das und Bianca 2.
Nee, sorry, auch nicht. Aber wäre näher dran gewesen.
Gegen Cars 2. So, jetzt stehst du nackig in der Herbst.
Also definitiv Cars 2. Also,
nein!
Würde ich auch sagen.
Nein, niemals! Du spinnst wohl. Oh Gott.
Ich habe tatsächlich auch nur die ersten Teile gesehen.
Das ist ein Fehler. Bernhard und Bianca. Bernhard und Bianca im Känguruland ist verdammt fantastisch. So.
Nehme ich so hin. So. Okay.
Auf ich glaube, Jaws 2.
Ich wollte gerade sagen, verlassen wir dieses Terrain und begeben uns auf gewohnte Pfade. Heute ist unsere Filmbesprechung Der Weiße Hai Teil 2 für die vielen Zuhörer da draußen, die aufmerksam waren. Die haben es ja schon gehört. Ich war dieses Jahr, wie viele andere Menschen, auch im Kino. Denn Der Weiße Hai, also Jaws, hat 50. Geburtstag gefeiert und in der Classic Cinema Collection Reihe präsentiert von einem großen Kabelsender, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass es den noch gibt, gab es dann den eben halt auf der großen Leinwand. Und also unsere Vorstellung war fast ausverkauft, also das war rappelvoll, dieses Kino, um dann diesen Film zu sehen, der sogar in der original deutschen Synchro lief. Und da dachte ich mir so, eigentlich, man müsste eigentlich drüber sprechen, aber über Jaws, da haben so viele Menschen schon gesprochen, geschrieben. Ich habe schon alleine zwei Bücher zu Hause rumzuliegen und was weiß ich, wie viel Begleitmaterial. Und ich habe bestimmt schon 5 Podcasts gehört, die über diesen Film gesprochen haben. Und da habe ich mir gedacht, brauchen wir über den zweiten Teil sprechen. Deswegen habe ich den heute mitgebracht und wollte euch erstmal ganz kurz so grob befragen. Wo kommt denn ihr beim Weißen Hai her? Was habt denn ihr so für Erfahrungen mit dieser Reihe gemacht? Wann habt ihr denn das gesehen? Fred, wie sieht's bei dir aus mit dem Weißen Hai? Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
Ein ganz klein bisschen was. Ich habe den Weißen Hai lange nicht gesehen gehabt und erst so vor 20 Jahren ungefähr, glaube ich, irgendwie. Fand ihn ganz okay, glaube ich. Der hat mich beim ersten Mal schauen irgendwie nicht gepackt gehabt. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich habe mir letztes Jahr dann nochmal gegeben und fand ihn richtig gut. Und mir geht's ähnlich wie dir. Man wird mit Infos ja zugeballert zum Weißen Hai, weil der einfach so eine Pop-Ikone ist als Film und Begründer des Blockbuster-Kinos etc. Und die ganzen Trivia-Sachen. Und weil du Jaws 2 aufs Tapet gebracht hast, habe ich es genutzt, letzte Woche ins Freiluftkino zu gehen, weil da auch der Weiße Hai lief. Und habe ihn den ersten Teil zum dritten Mal gesehen, den zweiten Teil zum ersten Mal gestern und alle anderen noch gar nicht.
Oh, okay, die besten fehlen dir also noch.
Die besten? Irgendwie bezweifle ich das.
Udo, erzähl mal, wie ist es bei dir?
Ja, ich kann das gar nicht so genau sagen, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß das wirklich nicht. Irgendwann früh. Keine Ahnung. Krieg ich nicht mehr fest den Finger draufgelegt. Aber ich kann sagen, irgendwann so nach dem Studium ging es bei mir so richtig los mit dem völligigen Slasher-Wahnsinn, wo ich angefangen habe, mich auf Genres zu stürzen und mich darin zu verbeißen. Und irgendwann kam dann innerhalb dieses Slasher-Wahnsinns auch meine große Liebe zu sämtlichen High-Horror-Filmen. Und zwar sowohl zu den guten als auch zu den schlechten. Und natürlich habe ich dann in diesem Run, in dieser ersten Welle, die ich da mitgenommen habe, auch den Weißen Hai nochmal mitgenommen und ihn sehr zu schätzen gewusst. Tolles Ding. Und habe dann aber auch jede Menge anderer Filme gesehen und eben auch weitere Filme aus dieser Reihe, eben auch den zweiten, dritten und ich fürchte auch den vierten habe ich mir nochmal angeguckt. aber ich hatte da so mehrere Wellen. Ich gucke halt wirklich, also egal welchen High-Horror-Film man mir irgendwie vor die Füße wirft, ich gucke das. Und ich gucke das auch meistens gerne, auch wenn es oft echt ganz fieser Mist ist. Aber irgendwie mag ich das Genre einfach gerne. Dementsprechend habe ich ziemlich viel genossen in dieser Richtung und der Weiße Hai, der erste, ist natürlich wirklich ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, ob es mein Liebster ist aus dem Genre, aber es ist auf jeden Fall in den Top 5 mit drin.
Also ich habe diesen Film, ihr kennt mich ja, ich habe ja sehr viele Filme in einem Alter gesehen, der für das jeweilige Alter nicht geeignet gewesen ist oder wäre. Und so war es auch beim Weißen Hai. Den habe ich mit 7 Jahren zum ersten Mal
gesehen.
Da habe ich mich bei meinem Opa reingeschlichen beim mit in die Stube ins Wohnzimmer und habe dann da den Film mit angeschaut. Der war leicht geschnitten, also die markante Szene am Ende, wo der Quint aufgefressen wird, die war leicht geschnitten. Also das sozusagen, das Gorigste sozusagen war eigentlich raus. Mhm. Und von daher war das eigentlich ganz okay. Mhm. Genau. Und dann kann ich mich entsinnen, wollte ich den immer aufnehmen, der lief eine Zeit lang nicht, aber der zweite Teil lief und den habe ich aufgenommen und das war natürlich dann der, der immer verfügbar war und den ich am häufigsten zumindest damals in meinen, ja, doch jungen Jahren gesehen habe. Ich glaube, da war so bei 10, 11 habe ich den aufgenommen und da habe ich den sehr oft und sehr viel gesehen. Deswegen ich da irgendwie so einen romantisch verklärten Blick natürlich immer so drauf hatte. Und wir finden mal heute im Gespräch raus, ob das immer noch so ist, ob ich den immer noch so sehr mag, oder ob sich da irgendwas geändert hat.
Okay.
Genau. Damit wir alle irgendwie wissen, um was es da heute hier geht, in diesem zweiten Teil, verlese ich mal eine Zusammenfassung, es sei denn, jemand von euch hat eine bessere, coolere Zusammenfassung, die ihr gerne vortragen
könnt. Ja, besser und cooler. Wir haben ja deine noch gar nicht gehört.
Mhm. Ja, aber habt ihr eine Frage?
Nö.
Gut, dann mache ich es ganz kurz und schmerzlos für die da draußen, die keine Ahnung von diesem Film haben, aber sich trotzdem entschieden haben, diese Folge zu hören. Im kleinen Urlaubsort Amity kommen zwei Taucher durch Bisse eines Raubfisches zu Tode. Raubfisch? Mhm. Obwohl das erst der Anfang ist, will der Bürgermeister die Angelegenheit unter den Teppich kehren, um Touristen nicht abzuschrecken. Und nimmt die Warnungen von Sheriff Brody nicht ernst. Erst als eine Gruppe von Teenagern lebensbedrohlich verletzt wird, werden Maßnahmen eingeleitet, um die Bestie aus dem Weg zu räumen. Aha, das stimmt so halb. Ich dachte mir aber, es ist diskutabel, können wir ja gleich mal einsteigen, ob das hier so einigermaßen taugt. Ich sage nein. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Zusammenfassung? Udo.
Ich weiß gar nicht, ob ich das Zusammenfassung nennen würde. Ich würde es eher so eine Art von seltsamen Teaser nennen. Ja, ja, seltsamer, ja. Teaser.
Yes, genau.
So, also weil zusammenfassen tut das ja gar nichts.
Genau. Ich mache mir immer einen Spaß draus. Ich nehme, wenn man in der Google-Suche den Film eingibt, genau diese Zusammenfassung. Die sind manchmal tatsächlich gut und on point und manchmal ist es halt einfach irgendwelcher Quatsch. Ich vermute, dass es schon sehr lange einfach nur generierter KI-Quatsch ist. Aber hier steht irgendwas mit Google-Nutzer. Sei es drum. Ist egal.
Vielleicht nutzt jetzt auch die KI schon Google. Wer weiß das schon?
Oh, eine schöne Feedback-Schleife.
Ja, es kann ganz schön behämmert, genau, werden. Aber gut, das passt in die heutige Welt sehr gut rein.
Grundsätzlich ist es ja auch so, und das sind wir vielleicht auch so ein bisschen in dieser ganzen Vorgeschichte zum Film, nach diesem wahnsinnigen Erfolg von Jaws haben die sich gesagt, ey, scheiße, die Kassen haben so krass geklingelt. Wenn ein zweiter Teil nur die Hälfte einspielen würde, würde das unsere Kassen noch voller machen. Heißt also, es muss so oder so ein zweiter Teil auf jeden Fall her. Also dieses grundlegende Prinzip halt, wir müssen die Kuh melken, solange es noch denn irgendwie geht. Und man hat sich natürlich ganz viele Gedanken gemacht. Man hat mit Peter Benchley nochmal gesprochen und sagt, ach Mensch, was können wir denn dann noch machen? Und kannst du uns denn nicht noch irgendwas schreiben? Da gab es noch 2, 3 andere Autoren, die mit ins Boot geholt worden sind. Und dann fing man an, sozusagen in Vorproduktion zu gehen. Und man hatte eigentlich schon ein ganzes Team zusammengestellt, nur um dann festzustellen, dass das alles dann doch nicht so cool ist. Man fast alle gefeuert hat, inklusive dem Cast, jetzt mit ausgenommen jetzt vom Hauptcast. Und dann hat man einfach neue Leute wieder angestellt. Und dazu gehörte dann auch der Regisseur, der jetzt hier an Bord gekommen ist, der Franz Rose, der Eugène Schwag. Und ja, der hat das dann sozusagen als unerfahrener, also in Hollywood unerfahrener Regisseur jetzt sozusagen übernehmen müssen. Und hatte damit einigen Problemen zu kämpfen. In ganz, ganz, ganz knappen Zeitplan. Zum Beispiel, wie heißt er, Murray Hamilton zum Beispiel, der wollte kurzfristig abspringen, weil seine Frau zu einer Mammographie musste und die hatten Angst, ne, dass sie Krebs hat. Und da hat er gesagt, pass auf, meine Karriere ist mir hier scheißegal, ich will zu meiner Frau. Und dann haben die Produzenten dafür gesorgt, dass er noch 2 Tage noch da bleibt. Dann haben die ganz schnell alle Szenen mit ihm fix abgedreht. Und dann ist er zu seiner Frau. Und das Irre dabei ist ja, seine Frau wiederum, da war alles gut, aber er selber ist kurz danach gestorben.
Krass.
Was ein bisschen schade ist. Weswegen ich vor allen Dingen, wenn ich diese Trivia-Notiz immer im Hinterkopf habe, ich freue mich immer tatsächlich auch, wenn ich den Film sehe, weil ich mag Murray Hamilton wirklich sehr. Und vor allen Dingen, egal in welcher Tonfassung, ob es nur Gerd Günther Hoffmann im Deutschen ist oder eben seine Originalstimme, das hat was. Sehr würdevoller Mensch, aber auf jeden Fall würde ich nur sagen, also die ganze Vorproduktion und dann die Produktion waren natürlich halt für sich halt chaotisch. Nicht vergleichbar zum ersten Teil, das muss man natürlich auch sagen, weil die war schon ein bisschen was anderes, aber hier gab es eben halt kein Wunderkind und die Erwartungshaltung war wahnsinnig groß, ne? Der erste Teil, riesengroßer Erfolg und jetzt den zweiten Teil, da wusste man ganz genau, scheiße, die Leute werden das immer vergleichen, das heißt, du kannst eigentlich sozusagen nur verlieren und ich finde, das ist eigentlich so auch ein bisschen für mich zumindest auch der Aufhänger auch für unser heutiges Gespräch, dass der Film das ganz genau weiß. Der kann diese Erwartung eben halt nicht erfüllen, aber versucht immer so gut wie es geht eben halt ein Film zu sein. Und deswegen möchte ich auch ganz gerne mit euch diesen Anfang machen, nämlich dass dieser Film mit der Wahrscheinlichkeit spielt, dass so ein seltenes Ereignis, wie es uns auch im ersten Teil präsentiert wird, dass sich ein weißer Hai zufällig dorthin verirrt und Badegäste angreift, noch ein zweites Mal passiert. Und da möchte ich gleich den Frage einmal an dich stellen. Lieber Fred, wie findest du, denke ich, diese gesamte Ausgangssituation vom Film und vor allem die Tatsache, dass es diesen zweiten Teil gibt?
Du meinst jetzt die Produktion oder bei die Story-Ausgangslage?
Die Story-Ausgangslage.
Ja, die ist schwierig. Und ich finde aber, dass, weil du, wie es schon gesagt hast, dass einfach unwahrscheinlich ist, dass da noch ein zweiter Hai kommt. Und nach allem, was man jetzt so wissen kann, ich weiß nicht genau, wie das Haiwissen in den 70ern war. Und du, ich fand, was du auch gut gesagt hast, das weiß der Film und deswegen schlägt er gleich eine andere Kerbe ein. Weil das wirklich, man denkt sich so und so schon, was soll ich, also jetzt einen zweiten Teil, wie machen sie das? Und der sagt gleich, ach, Logik ist uns so ein bisschen egal. Wir wissen, die Zuschauer haben Spaß gehabt an der Spannung, aber auch an den Szenen, wo es zur Sache geht. Die Spannung kriegen wir nicht nochmal hin, dann machen wir halt mehr von den Szenen, wo es zur Sache geht und fangen halt gleich sofort damit an. Und wir hören gar nicht mehr damit auf. Ja, die ist schwierige Lage und die haben das auf sogar gewissermaßen gemeistert. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen?
Ja, na klar. Da würde ich gleich nochmal nachhaken. Wie meinst du das, haben sie es gemeistert? Also du sagst wirklich gemeistert. Das ist ja schön.
Naja, ja, gemeistert ist ein bisschen übertrieben, weil ich weil es zu dem vorher passt, ich habe einen Lieblings-Trivia-Fact und ein Zitat von dir quasi. Mein Lieblings-Trivia-Fact ist, wo du gerade sagtest, kein Director wollte den Film übernehmen. Und ein gewisser 14 Jahre alte Junge namens Steven Soderbergh hat das gehört und hat einen Brief geschrieben ans Universal Studios und gesagt, er würde die Regie übernehmen und das auch für lau, einfach mal für kostenlos, ne? Richard D. Senek, der Produzent, hat dann später, als Soderbergh ein bekannter Regisseur war, ist er zu ihm hingegangen auf einem Festival, hat den Brief dabei gehabt und hat gesagt, naja, wenn wir das gewusst hätten, was rauskommt, hätten wir das vielleicht mal versuchen sollen. Und aber andererseits, hast du zum Beispiel, ich habe ja letztens so gesagt, so, oh, der Weiße Hai 2, die anderen Teile sind doch alle schlecht, hast du gesagt, so schlecht ist er ja gar nicht. So. Und genauso irgendwie ist das mein Gemeister ist zu viel, aber ich habe sehr wenig erwartet und habe recht viel Spaß gehabt, während ich aber nicht das Gefühl hatte, einen rundum guten Film zu schauen.
Mhm.
Ja.
Okay, cool.
Das war ein gutes Fazit.
Das habe ich auch gerade gedacht. Schneid das ans Ende.
Nein, auf gar keinen Fall.
Da wirst du dir schon nochmal für dieselbe Aussage ein paar andere Worte einfallen lassen müssen, Freundchen.
Ah, Mist, ich fange schon mal an zu formulieren.
Ja, besser ist das. Hol dir mal Zettel und Stift ran.
Das ist eine sehr kurze Folge. Hätte ich gar nicht
gesehen. So, Fazit. Achso, nee, was war die Frage, Basti?
Ist es jetzt ernst gemeint?
Ja, ich bin gerade ein bisschen rausgekommen.
Ach so.
Was ist die Frage?
Achso, ne, der Film spielt ja halt so herrlich metareflexiv mit dieser Ausgangslage, also mit A, der Wahrscheinlichkeit, dass nochmal ein Hai halt dahin kommt.
Also die gleiche Frage sozusagen, die der Fred hatte an mich, so meinst du?
Ja genau, hast du da noch was sozusagen zu ergänzen, deine eigenen Gedanken dazu?
Also es ist erstmal einfach Quatsch, so. Das dachte ich mir schon, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, das weiß ich noch, dass die Ausgangslage einfach erstmal totaler Quatsch ist. Aber woraus ich da Spannung ziehen konnte, ist ja dann die Ausgangslage auf menschlicher Seite, nämlich dass wir dann aus dem Quatsch heraus die Situation haben, dass wir diesen traumatisierten Police Chief haben, dem keiner glaubt. Mhm. So, was ich cool finde, was hier ganz gut funktioniert und was für mich auf jeden Fall zur Freude an diesem Film und zur Spannung einiges beiträgt, weil eigentlich eigentlich ziehe ich hier in diesem Streifen, das kann ich schon mal sagen, am meisten Spaß aus der ersten Stunde und 10 Minuten. Ja, ziemlich genau, 70 Minuten habe ich richtig große Freude. Und das eben, weil hier Roy Scheider, der spielt sich jetzt nicht unbedingt den Arsch ab, so würde ich das wirklich nicht behaupten. Aber seine Figur hat da auf jeden Fall, eine Entwicklung ist das nicht, eine spannende Ausgangslage, so, bringt so einen gewissen Stressfaktor mit in seine gesamte Umgebung. Und ich finde halt auch ganz interessant, wie dann so seine gesamte Umgebung auf ihn reagiert. Und das wäre alles ohne diese Ausgangsbasis, dass dann schon wieder so ein Heider um die Ecke kommt, wäre das ja gar nicht möglich. Richtig witzig wäre vielleicht gewesen, wäre der Film so gewesen, um jetzt mal einen Film darzulegen, den es gar nicht gibt, aber ich hätte schön gefunden, wäre da wirklich gar kein weißer Hai, sondern es wäre die ganze Zeit ganz viel Lärm um nichts. Das hätte ich richtig geil gefunden. Aber gut, läuft ja anders. Dennoch, am Anfang ist Quatsch, aber macht Spaß.
Schön. Da hast du ein paar schöne Sachen gesagt. Mhm. Ich hatte auch gehofft, dass du drauf kommst, weil ich sagte ja schon, der Film spielt ja herrlich metareflexiv hier halt einfach mit genau dem Ding eben halt. Wir wissen, dass das Quatsch ist. Und dann macht der Film sozusagen das absolut Beste halt raus. Und ich finde, das sieht man an Brody wirklich ganz cool, weil wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eben halt kommt und dann passiert das dann aber eben halt auch nochmal. Und der spielt sozusagen auch mit so einer gewissen Paranoia.
Jo.
Und der ballert dann da eben halt draußen am Strand rum. Das ist ja trotzdem eine beeindruckende Szene und das funktioniert ja auch noch, diese Fremdscham-Momente der anderen, wie die gucken. Also ich finde die Reaction-Shots finde ich halt auch so, die gehen aber jetzt tief in die Magengrube und der tut mir eben halt auch wirklich richtig leid.
Mhm.
Und also das sind so Dinge, die funktionieren wahnsinnig gut und das finde ich eben halt auch stark, dass die das da auch durchgezogen haben. Also das finde ich einen guten Kniff allgemein von diesem Drehbuch. Das Drehbuch musste natürlich noch ein paar andere Dinge halt machen, denn ganz am Anfang haben wir da so eine Veranstaltung. Da wird nämlich was eingeweiht und dann lernen wir so ein paar noblen Spender kennen, der der Stadt ein bisschen was gespendet hat. So ein Vereinshaus und da lernen wir ganz viele junge Menschen kennen, ganz viele junge Teenager. Und der Film spielt hier damit, wir müssen die Zielgruppe ein bisschen erweitern und müssen junge Menschen ansprechen, die wir dann vor allen Dingen auch in die Trailer mit reinschneiden können, damit wir eben halt die 12- bis 18-Jährigen da auch nochmal dezidiert abholen können. Und da kommen wir wahrscheinlich zu, ich glaube, dem Hauptkritikpunkt, ich glaube, der meisten Kritiken, die ich irgendwo zu diesem Film gelesen habe, die Teenager. Ich dachte mir so, das ist doch eigentlich mal ein schönes, großes Thema, was wir heute mal aufmachen können.
Teenager.
Denn du hast auch schon gesagt, bis ungefähr Minute 70 hattest du Spaß und dann hörte der Spaß auf.
Ja.
Und erzähl doch mal warum, was ist denn da passiert, Udo?
Also eigentlich muss ich die Teenager auch zweiteilen, auch wenn mir das sehr leid tut, das ist ein bisschen martialisch. Mhm. Aber also ich finde die Teenager in den ersten 70 Minuten gar nicht so nervig, sondern kann dem eigentlich ganz gut folgen. Da finde ich die wirklich ziemlich Teenager-mäßig und so, wie sich das auch gehört und manchmal sogar gar nicht so blöd. Mhm. Aber dann in diesem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, und den dicken Gänsefüßen, den Action-Part, ne, so nach Minute 70 bis zum Schluss dann entwickelt sich das zu einem Haufen kreischender, anstrengender, nervtötender, fällt mir nicht mal ein richtiges Wort für ein, also super Nervtöter, ehrlich, da wird's richtig anstrengend an manchen Stellen. Das Dauergekreische ist wirklich hart.
Fred, möchtest du da gleich was dazu sagen?
Ich schließe mich dem voll an, wobei ich, dass es ab Minute 70 extrem nervend wird. Ich fand es, glaube ich, dann schon vorher ein bisschen anstrengender. Einfach, es waren zu viele Teenies und zu viele so Witze, die nur so halb funktionieren und so, ja, was, es kam insgesamt sehr flach und unübersichtlich rüber, fand ich. Ich hatte eine Weile gebraucht, festzustellen, wer gehört dann eigentlich zu wem und das ist der Sohn von dem und das war irgendwie so ein kleines Chaos. Aber gerade am Ende ist es auch, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wo das eine blonde Mädel im Boot sitzt und der Hai beißt, wo der Freund drauf zuschwimmt und aufs Boot und der Hai beißt dazu, dass die einfach nur da sitzt und schreit quasi und nicht mal zupackt, also so geht es dann die ganze Zeit. Ich glaube, es dürfte ungefähr Minute 70 sein, wo das passiert.
Yep, also die Minute 70 ganz genau ist die, wo sie eigentlich noch rumknutschen auf dem Boot, aber kurz danach geht's los und ab da wird geschrien, am laufenden Band wird geschrien, genau. Und meine Güte, wirklich, ich muss gestehen, ich habe den jetzt in der Vorbereitung, habe ich den zweimal geguckt, eigentlich sollte man sowas überhaupt nicht zugeben, aber ich bin beim ersten Mal, weil ich den so an einem Nachmittag geguckt habe, ich bin einfach eingeschlafen, ich war total K.O., ja, da bin ich irgendwie so auf so ganz kurz vor Schlaf gehalten worden durch dieses Dauergekreische und es hat mich immer wieder aufgeweckt. Das war sehr anstrengend und ich hatte das Gefühl, die kreischen einfach eine Stunde am Stück durch, was ja faktisch auch fast so ist. Deshalb habe ich ihn danach noch einmal nicht richtig wach genossen. Da haben sie auch die ganze Zeit durchgeschrien. Tja, schwierig.
Ich hab ihn jetzt auch in der Vorbereitung zweimal gesehen. Mhm. Ich habe nach dem ersten Mal zu meiner Partnerin gesagt, dass wenn man ein Schreikind zu Hause hatte, was ein knappes halbes Jahr lang jeden Tag mindestens 5 Stunden geschrien hat, ein gewisses Maß an Abhärtung hat und mich das tatsächlich nicht mehr so sehr genervt hat wie noch vor 10, 12 Jahren. Mhm. Jetzt beim zweiten Mal sehen habe ich beim Schauen immer ein bisschen hin und her geswitcht zwischen Englisch und Deutsch und habe vor allen Dingen auch meine Notizen auch dabei geschrieben. Und ich hatte so einen Part, wo ich ganz viele Notizen nacheinander geschrieben hatte und da wurde eben halt auch ganz viel geschrien und ich bin ganz kurz so hochgeschreckt, was ist denn das hier jetzt nur für ein Geschrei gerade?
Und dann hast du immer hin und her gewechselt, englische Schreie, deutsche Schreie, englische Schreie, deutsche Schreie.
Ja. Also man muss mal wirklich sagen, also ich kann die deutsche Synchro gar nicht hoch genug loben, aber die macht das so gut, dass selbst das Geschrei auch da noch richtig nervig ist. Also das wird da nicht
sehr authentisch. Schön.
Ja, ja, haben sie wirklich ganz gut gemacht. Ich habe aber einen Hot-Take genau zu diesem Thema.
Oh Gott.
Denn ich finde eigentlich, die Frage ist ja die. Also, dass die so schlecht etabliert werden, das möchte ich dem Film auf jeden Fall ankreiden, ganz besonders eben halt auch dem Drehbuch. Also, das hätte man schon ein bisschen geschickter machen können, diese ganzen Figurenkonstellationen, dass die Stakes automatisch auch ein bisschen höher werden, dass ich vor allen Dingen auch ein bisschen mitfiebern kann. Aber die andere Sache ist nämlich auch die, aus welcher Perspektive ist denn der Genre hier rangegangen? Also, wie hat er jetzt versucht, uns diese Teenager rumzubringen? Und ich glaube, und das ist mein Hot Take, dass er versucht hat, die Teenager wie Teenager sein zu lassen. Also, wie würden sich Teenager, die wahrscheinlich einfach nur geängstigt sind, vielleicht sogar ein bisschen durchgefroren sind, weil sie schon ein paar Mal ins Wasser gefallen sind, weil sie vielleicht Hunger oder Durst oder sonst sowas haben oder einfach nur auf Toilette müssen, dann irgendwann so überspult sind, so drüber sind, dass sie sich genauso hysterisch verhalten, wie es normale Teenager wahrscheinlich in so einer Situation tun würden. Und das muss ich wirklich sagen, als ich 2, 3 Mal drüber nachgedacht, dachte ich mir so, ich glaube, das war ein Versuch, wirklich so realistisch wie möglich ranzugehen. Und ich empfinde das auch als realistisch, auch wenn ich persönlich als Zuschauer als sehr nervig empfinde, weil ich hätte schon ganz gerne vielleicht ein aufgeräumteres, erwachseneres Verhalten gesehen, damit ich sozusagen mich ein bisschen besser fühlen kann. Aber nein, eigentlich führen uns diese Teenager nur vor Augen. Wir könnten genauso sein. Also das könnte uns genauso passieren.
Realistische Teenager.
Mein Hot-Take dazu. Was sagt ihr?
Das ist eine Zumutung. Also nicht dein Hot-Take, sondern realistische Teenager. Also wenn er diesen Ansatz hatte, dann hätte der das auch mal ruhig, anstatt das dann auf 50 Minuten Kreischerei auszuwalzen, ruhig mal runterbrechen können auf 20 Minuten. Das hätte es dicke getan und dann wäre das eine knackige 1,5 Stunden Nummer mit nur 20 Minuten Geschrei gewesen. Das wäre doch gegangen. So, aber warum muss man denn ein realistischer Teenager 50 Minuten lang durch die Gegend kreischen lassen? Oder, keine Ahnung, 45 oder so?
Das kann ich sagen, weil man kein vernünftiges Drehbuch hatte, was uns sozusagen die Teenager gut A eingeführt hat und vor allen Dingen dann natürlich in diesem Showdown oder in diesem riesengroßen, naja, Schlussakt kann man ja sagen, die Dramaturgie halt einfach ein bisschen ausgefeilt hat, dass wir da sozusagen auf diesem Wasser eine schöne Struktur haben, warum wir jetzt dranbleiben. Sondern wir haben ja einfach nur wahllose, ja stimmt, ist ohne ein Wal, sind nur Hai, also wahllose Angriffe von einem Hai und dann eben halt die Reaktion halt da drauf. Und das macht der Film halt leider Gottes für die letzten 30 Minuten, was ein bisschen schade ist.
Fred, was sagst denn du dazu?
Ich versuche das jetzt so ein bisschen gerade zu ordnen. Ich habe das Gekreische als nervig empfunden. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass es 50 Minuten sind. Ich hatte, glaube ich, den Vorteil, dass ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte und noch so ein bisschen gespannt drauf war, was weiterkommt. Dass ich jetzt gar nicht gedacht habe, die haben 50 Minuten durchgeschrien. Nur, dass sie zu oft geschrien haben und zu lang.
Na, es war für mein Gefühl wahrscheinlich 50 Minuten. So haargenau wird es das gar nicht gewesen sein. Warte mal, wie lang geht denn der Film? Der geht 117 Minuten.
Der geht knapp 2 Stunden. Es würde also passen, wenn du sagst,
ja, das passt dann also los. Also zumindest 40 Minuten wird dann rumgeschrien. So.
Also auch da, also müsst ihr da vielleicht mal ganz kurz reinkrätschen, weil es gibt eigentlich nur 2 Szenen, wo wirklich so ordinär geschrien wird, also dass ich wirklich, was zum Geier. Das ist zum einen die Szene, wo der Typ da eben halt gefressen wird und sie dann noch ganz lange im Boot ist und dann gerettet wird von der Ellen Brody. Und dann zum Schluss ich habe mir auch extra ihren Namen aufgeschrieben, weil die Jackie ist eine der nervigsten Charaktere da in diesem Film. Die schreit dann so krass hysterisch dann nochmal zum Schluss, also das ist ganz schlimm.
Ja,
aber ansonsten...
Nein, die schreien auch, wenn der Helikopter kommt, die schreien auch, wenn der Helikopter drauf geht, die schreien auch, wenn der Vater mit dem Boot kommt und die schreien auch, wenn das wieder schief geht. Da wird die ganze Zeit geschrien, so. Versuch mal bei diesem Film zu schlafen, Basti. Ich schwör's dir. Unmöglich.
Ja, aber ich wirklich, mein Guess ist halt einfach nur, er hat es halt so versucht zu machen, weil das Drehbuch, das fällt halt einfach mal komplett auseinander. Das, was dann zum Schluss da in diesen letzten 30 Minuten passiert, das ist halt wirklich echt... eine Papierseite ist das. Ja. Das heißt, die sind da aus Wasser gegangen und haben da versucht, irgendwie ein paar Szenen zusammenzudrehen, die sie da miteinander montieren können. Und das ist tatsächlich halt auch der große Kritikpunkt am Film selber, dass da das Drehbuch nicht zu Ende ist. Denn die Ausgangssituation, die ist cool. Und alles, was mit Brody halt auch ist, das fetzt ja eben halt auch. Und das macht ja auch Spaß. Dem folge ich doch gerne. Das sind ja auch die Spannungsmomente. Mhm. Aber da geht der Film halt kaputt. Und da denke ich eben halt auch, das ist auch wieder so ein Ding. Die Produzenten wollten eben halt die Zielgruppe Erweiterung und haben damit eigentlich diesen Film gesprengt. Und das hatte eben halt nichts mit Jean-Noël Schwarz zu tun, sondern vielmehr eben halt mit diesem Drehbuch.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, aber das Drehbuch macht ja auch ein paar ganz schöne Kniffe so. Also das Foreshadowing, wie sie den Hai am Ende abmurksen wollen, so dieses darauf hinarbeiten, das ist nicht elegant gelöst, aber das ist zumindest irgendwie, finde ich, das ganz cool eingebaut so. Wie sie einmal dieses Stromkabel da schon mal erwähnen und wie auch dann direkt vorher ist das, glaube ich, wie dann dieses Boot da explodiert und in Brand aufgeht und solche Sachen. Also da wird drehbuchseitig zumindest schon mal darauf hingearbeitet, diese Klammer dann ganz gut zu bilden, nur halt das dazwischen ist dann eben so ein bisschen in die falsche Richtung getuckert.
Ja, also kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ich würde vielleicht mal so ein paar einzelne Szenen mal ganz kurz mit euch besprechen, weil der Film hat natürlich ein paar schöne Schauwerte. Ich finde für mich einer der großen Schauwerte ist tatsächlich der Look von diesem Film. Da möchte ich mal ein bisschen ausholen, denn wir befinden uns ja jetzt gerade im September. Und im September passiert so, also Ende August, Anfang September, da passiert meteorologisch ja was ganz Besonderes. Da ändert sich nämlich das Licht. Das ist dann nicht mehr so warm, sondern das wird dann eher so kühl, so bläulich, so mit einem leichten Lila-Stich. Gerade Ende August ist das so. Die Wolkendynamik verändert sich. Und wenn man da zum Beispiel Fotos macht oder einfach schaut, es ist auch viel klarer. Und irgendwie fühlte sich dieser Film nicht so richtig wie Sommer an, obwohl es Sommer sein sollte. Und irgendwie hatte das so einen ganz speziellen Look. Und das hat mich irgendwie so komplett reingezogen. Was ist das eigentlich nur? Hab natürlich rausgefunden, dass der Film im Herbst und im Winter gedreht ist, worauf ich niemals gekommen wäre. Die mussten also teilweise Eiswürfel in den Mund nehmen, damit man den Atem nicht sehen kann. Also das hätte ich wiederum nicht gedacht. Da war ich total überrascht. Aber mir gefällt dieser Look halt auch sehr. Und das geht auch einher tatsächlich auch mit der Kameraarbeit. Also die hat mir sehr gut gefallen. Und da wollte ich vielleicht erstmal der Fred, der Nicktoon die ganze Zeit, Fred fragen. Wie fandest du denn den Look vom Jaws 2?
Eigentlich nicht von der ersten Sekunde an, weil das fängt ja mit den Unterwasseraufnahmen an, die waren okay. Aber als dann schon diese Landschaftsaufnahmen kommen und ich glaube, das ist relativ am Anfang, ne? Und Brody dort, glaube ich, mit dem Auto durch die Gegend fährt, dachte ich, Mann, der sieht aber schön aus. Das hätte ich einfach nicht erwartet von dem zweiten Teil, dass der so schön aussieht. Und das ging die ganze Zeit so. Der Strand sah sehr speziell aus. Das Besondere war ja, die haben ja, also das soll ja im Norden, in Nordamerika, also nicht Nordamerika, in Nordengland spielen, Neuengland meine ich, also über New York, Massachusetts. Und das ist, und da ist ja auch der erste gedreht worden. Und die haben ja aber in Florida gedreht, an den Strand. Und der Strand sah auch einfach anders aus, aber gleichzeitig hatte das Licht halt tatsächlich, also auf jeden Fall, es sah einfach schön aus. Alles, die ganzen Landschaftsaufnahmen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die im Winter gedreht haben, wie du auch gesagt, wo ich das gelesen habe, dass die Eiswürfel essen mussten. Ich frage mich, ob die wirklich zum Beispiel diese ganzen Massenstrandszenen, wo alle im Badeanzug rumrennen, ob das auch, also das muss ja richtig schön gewesen sein, mit den Leuten zu verklickern, dass sie im Badeanzug jetzt am Strand im Sommer spielen müssen. Ich habe da mal geschaut, ihr könnt vielleicht was dem Kameramann sagen, weil ich dachte, den kennt man irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Ich zumindest nicht. Vom Bild bin ich sehr überzeugt gewesen.
Da reiche ich gleich mal weiter an den Udo. Wie fandest du denn Bild und Look vom Film?
Oh, sehr, sehr gut. Also mir hat eigentlich alles gefallen, was an Land spielt, erstmal ganz besonders gut. Was Landschaften angeht, was diesen Strand angeht und so. Das mit dem Unterwasser am Anfang, da war ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber vielleicht, weil ich auch im Moment so ein bisschen müde bin, vielleicht habe ich da zu viel gesehen. Diese Filme, die immer wieder anfangen mit, erstmal muss ein Knall passieren und dann gehen sie in den eigentlichen Film, weil ich mir gerade hier bei diesem Jaws 2 gedacht habe, boah, diese Einstiegsszene unter Wasser mit den Tauchern und dem Hai hätte es für mich nicht gebraucht. So, die war für mich einfach, ja, klar, die wird später nochmal aufgegriffen, aber ich hätte sie für mich, für diesen Film überhaupt nicht gebraucht, weil ich alles, was erstmal danach in der nächsten halben, dreiviertel Stunde passiert, viel interessanter finde und auch viel reinziehender finde. So dieses erstmal in dem Ort ankommen, erstmal bei den Menschen ankommen, erstmal dieses coole, er kommt zu spät, man fühlt da mit, das wird mir nicht groß erklärt, sondern ich werde da halt so mit reingenommen und so. Ne? Also das fand ich spannender. Aber zurück zur Optik. Unterwasser hat mir nicht so gut gefallen, Überwasser hat mir gut gefallen. Also vor allem halt, wie gesagt, alles, was an Land ist, auch wenn die da mit dem Auto unterwegs sind. Und cooler Look, sieht gut aus, sieht wertig aus, sieht handwerklich schön gemacht aus. Ich mag die Farbgebung total gerne. Doch, sehr schön.
Ja, verantwortlich für diesen coolen Look war Michael Butler. Michael Butler könnte man kennen, denn sein erster Film war Der große Coup, also Charlie Varrick, den ich wirklich sehr, sehr, sehr mag, mit unser aller Freunden Garrick, Andrew Robinson und Walter Matthau und Jordan Baker. Ist ja ein Don Siegel-Film. Wirklich mag ich sehr gerne. Fantastischer Film. Und das war sein erster Feature-Film. Dann hat er noch Duell am Missouri gemacht und Auf dem Highway ist die Hölle los. Und verrückt ist, der hat ganz, ganz, ganz wenig Credits, der gute Mann. Es ist echt ein bisschen schade, dass er nichts mehr gemacht hat. Ich frage mich auch, was los ist, weil ich mochte den Look wirklich sehr. Der hat auch wirklich was man halt, also gerade in den 70ern durch New Hollywood dann auch gemacht hat, dieses klassische Gegenlichtprinzip. Das heißt also, wenn wir hier irgendwelche Shots draußen haben, dann ist das immer gegenlichtig oder es ist sozusagen das klassische Streiflicht, aber auf jeden Fall haben wir immer wahnsinnig viel Tiefe in diesem Bild und dann dieses herrliche anamorphotische Bild. Also das sieht wirklich ganz, ganz, ganz toll aus. Und ich meine, die hatten ja auch genügend Geld, um eben halt auch eine Crew da zu haben, die für smoothe Kamerafahrten sorgt. Und das merkt man dem Film schon an, dass der da wirklich ganz viel Geld und Möglichkeiten auch im Rücken hatte. Das kann ich schon sagen.
Jo, hat's für dich diese Einstiegsszene eigentlich gebraucht, Basti? Das wollte ich gerade noch nachfragen.
Rein strukturell stelle ich mir natürlich auch immer die Frage, wenn du so ein Drehbuch angehst, wo bringst du welche Informationen wie wo unter und wo bringst du sozusagen einen Flow durcheinander? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das jetzt an den Anfang zu klatschen, also direkt an den Anfang, war sozusagen wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um da die Credits reinzuballern und trotzdem ein paar Informationen mit reinzubekommen und sowas Ähnliches wie Stimmung irgendwie aufzubauen, so ein bisschen so Shock-Values und danach den Film eigentlich richtig losstarten zu lassen. So ein bisschen ruhig Aufbau, Leute einführen, anstatt das irgendwo zwischendrin reinzuklatschen, weil du dann immer fragst, okay, passt das jetzt da rein? Und ich denke, der Versuch einfach zu sagen, hey, lass uns das doch gleich an Anfang machen. Da haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also sozusagen eine, ich sag mal, logische Entscheidung. Ob das jetzt das Beste für den Film war, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie sie die Information hätten sonst anders reinbringen können.
Na, ich finde halt gerade dieses Shock-Value am Anfang echt ermüdend, weil das so wahnsinnig viele Filme machen, ne? Gerade im High-Genre, aber auch gerade im Slasher-Genre und all diese Geschichten, da kommt das unfassbar häufig. Das ist jetzt die eine Seite, aber ich finde halt eben auch schade, dass mir als Zuschauer direkt am Anfang schon dieses Mysterium genommen wird, weil man halt einen Hai sieht. Hätte man das rausgenommen, hätte man vielleicht sogar, wenn man den zum ersten Mal guckt, natürlich bei dem Titel und so irgendwie Quatsch, aber trotzdem, man hätte vielleicht noch ein bisschen das Gefühl gehabt, boah, vielleicht ist es wirklich eine falsche Fährte, vielleicht ist hier gerade gar kein Hai, ne? Also so dieselbe Ausgangslage zu haben wie die Protagonisten selber eben auch, so, das wird uns genommen mit dieser Einstiegsszene und das hat mich was geärgert.
Da muss ich nochmal nachfragen, denn wir sehen ja keinen Hai.
Also doch, der ist zu sehen. Ja, doch, doch, doch.
Nee, du siehst genauso viel, aber nicht so viel, als dass du das 100% als Hai
ausmachen kannst. Ach, doch, 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 doch. Schon.
Aber auch wenn das nicht gewesen wäre, es kommt ja relativ früh, kommt der Hai ja trotzdem. Also es wäre, so wie vorhin schon gesagt hat, wo die Szene, wo Brody in die Menge, in die diese Blaufische da erschießt am Strand. Wenn man bis dahin das noch nicht gewusst hätte, wäre das natürlich cool. Aber als Zuschauer haben wir vorher schon den Hai ein paar Mal gesehen. Also zwischendurch sieht ist doch schon die
ja, ja, also Szene. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, ja.
Weil genau. Eigentlich wäre es cool, wenn man es bis da, also wenn er auf die Fische schießt, man weiß wirklich noch nicht, ob es ein Hai ist. Also man rätselt, also wäre dann spannend gewesen. Hätte die Figur auch noch, hätte man mehr mitfiebern können.
Tja.
Ja.
Ich sehe, doch, doch.
Nun denn.
Ja, stimmt, es ist nur ein Schatten, aber der sieht schon sehr haiig aus. Ein Schatten. Also eine Silhouette, nicht ein Schatten.
Ich bin mir ganz schön sicher, man sieht den einmal richtig. Ich gucke gerade hier die Bilder durch, aber das sind sehr viele Bilder. Die haben das hier sehr, auf dieser Seite, auf der ich da gelandet bin, die haben das sehr ernst gemacht hier mit den Stills. Das sind verflucht viele Stills.
Okay.
Jedes einzelne gut. Bild.
Ja,
aber
wirklich.
Grundsätzlich verstehe ich natürlich den Punkt von dir, Udo. Das hätte man natürlich anders aufbauen können. Aber muss ich auch dazu sagen, man hätte auch wirklich an anderen Dingen im Drehbuch da wirklich auch ein bisschen mehr Effort reinstecken können und sich das wirklich mal gut durchdenken können.
Ja.
Ich glaube, das war ja wirklich echt so ein Schnellschussding. Jetzt musste reagiert werden, ja, bevor es zu spät ist. Ein Jahr vorher kam ja schon Orca raus. Mhm. Da gibt es hier übrigens auch eine sehr schöne Anspielung auf eben halt diesen Orca. Denn hier liegt ein getöteter, angefressener Orca einfach am Strand. Und das ist tatsächlich eine direkte Anspielung an diesen Film, den die Produzenten da reingebaut haben. Ja, fand ich ganz witzig.
Ja.
Ja, sei es drum. Es gibt aber trotzdem noch viele, viele andere beeindruckende Szenen. Und ich möchte vielleicht auch mal in dem Fall über den Elefanten im Porzellanladen sprechen, nämlich über den Hai selber, über den Bruce 2. Als ausgewiesener Hai-Profi, Fred,
ja,
wie fandest definitiv. Du denn diesen Hai? Wie fandest du denn diesen Hai in diesem Film? Hat dir denn der Hai hier getaugt? Hat er funktioniert überhaupt? Hast du das auch als Bedrohung wahrgenommen oder hast du das einfach wirklich nur, das ist eine Puppe und das sieht ganz schön lächerlich aus? Oder wie fandst du das? Erzähl mal.
Ich fand ihn gar nicht so lächerlich, muss ich sagen. Da war beim ersten Teil dann schon irgendwie so, sah es puppiger aus. also insgesamt. Ich hatte aber relativ schnell bei dem Film auf Spaß umgestellt, deswegen war die Bedrohung bei mir auch die ganze Zeit nicht da, also, sondern einfach so einen Spaß haben am Film. Ich weiß nicht, ich habe echt Spaß gehabt mit dem Hai, muss ich sagen. Also nachdem ich die von Anfang an gleich auf diese das übertrieben haben und den gleich haben loslegen lassen und das das Boot von der Wasserskifahrerin zerlegt haben, dachte ich, okay, ich das geht hier, okay, also dann machen wir gleich so und es geht nur darum, so eine Art Buddy-Count beziehungsweise Boot-Count zu haben und ich finde, das hat, sah gut aus. Das hat permanent Spaß gemacht, dem zu schauen.
Oder du hast du gelacht, wie fandest du denn diese Szene, die Skifahrerinnen-Szene?
Da weiß man halt direkt schon, wo der Hammer hängt für den Rest des Films. Mhm. Ich fand die auch sehr lustig. Yes. Ich habe keine Bedrohung in diesem Film gespürt, aber ich habe sehr viel Spaß in diesem Film gefühlt. Mhm. Also der Hai sieht schon cool aus. Der ist nur nicht bedrohlich, sondern der ist einfach irgendwie eine bootvernichtende Maschine.
Ja.
Ich mag das. Ich mag das. Der verbeißt sich in alles, was ihm irgendwie in die Quere kommt. Man sieht die ganze Zeit, dass der halt, also wie der gemacht ist, das ist nicht perfekt gelöst sozusagen, aber ich mag, wie es aussieht. Ich mag dieses Handgemachte. Ich mag auch, wie der später so diese zerfetzten Spuren da trägt und sowas. Das sieht schon cool aus. Das haben sie schön gemacht. Ja. Aber also gruselig ist das zu keinem Zeitpunkt und bedrohlich auch nicht. Aber das liegt eben auch an diesen nicht allzu hochhängenden Stakes. Ne, das ist. Ich habe hier keine Figur, bei der ich wirklich mitfiebere, ob die draufgeht oder nicht. Das ist mir in dem ganzen Film ganz fürchterlich egal, so ob die draufgehen oder nicht. Ich spüre da nichts. Mhm. Ich habe da keine Emotionen. So, da baue ich eher noch eine Emotion zu dem Hai auf als zu den Dinis. So. Und auch das Kind. Ich mag den Kinderschauspieler eigentlich. Den finde ich gar nicht so anstrengend oder nervig, ne? Also der Kleinste da. Hm. Aber auch um den fiebere ich jetzt höchstens in einer Szene, ne? Wo der da kurz auf diesem umgedrehten Boot kauert, wo ich mir noch denke, du bist doch sicher, warum sollst du denn jetzt zu den anderen rüberhüpfen, die gleich wahrscheinlich eh sterben, wie die fliegen. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber also ich fieber da um keinen mit, deshalb. Also ich guck mir den Hai an und zieh da meine Freude draus, wie er einfach ein Boot nach dem anderen zertrümmert. Ich wüsste auch gerne mal, ob der Boot-Count in diesem Film höher ist als der Body-Count. Und ich würde fast wetten, ja. Aber das sei auch dahingestellt. Weiß nicht genau. Der Hai ist cool.
Es gibt so wirklich so zwei, drei markante Szenen mit dem Hai. Eine ist, wo der Hai so ganz, ganz scharf an diesem Boot vorbeischlittert und dieses Maul so hin und her wabert. Mhm. Das dachte ich so, das ist schön beeindruckend. Man weiß, dass das eine Puppe ist, aber irgendwie ist das ganz schön beeindruckend. Also das fand ich ziemlich cool. Die haben da auch sehr lange gedreht für die Szene, also bis sie da wirklich im Kasten war. Und der General Swart war tatsächlich gerade technisch wirklich echt hinterher und hat Szenen sehr oft wiederholen lassen, bis die halt funktioniert haben. Er hat gesagt, wenn wir hier schon so mit halbem Drehbuch hier anfangen müssen, dem war ja so, die mussten mit einem halben Drehbuch anfangen, dann müssen wir wenigstens dann die Szenen dann eben halt doch hinhauen. Das muss dann eben technisch sozusagen auch doch perfekt sein. Die technische Brillanz ist ihnen in einer Szene nicht gelungen, denn da sieht man sehr offensichtlich die Tonangel, nämlich oben rüberschwenken. Also, dass sie das nicht irgendwie rausgenommen haben, also einfach ein bisschen ein kleines Bild ins Bild reinkroppen, das wäre überhaupt nicht problematisch gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Kinofassung auch drin war, ob das sozusagen nur bei dem Upscannen sozusagen passiert ist und dass die dann sozusagen da nicht nochmal reingecroppt haben an der Stelle. Das kann ich nicht sagen, aber ich verfüge nur über die 25 Jahre alte DVD und da sieht man es auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, war das in eurer Version auch drin, die ihr gesehen habt?
Kein Schimmer.
Ich kann mich auch nicht dran erinnern.
Sowas fällt mir auch einfach nie auf, Basti, schlicht und ergreifend. Also da muss man mir die schon wirklich unter die Nase halten. Oder ich habe den Film halt wirklich 4 oder 5 Mal gesehen. Ey, keine Ahnung.
Dann geht's dir wie mir. Okay. Ich bin auch meistens im Film drin.
Also ja, aber das ist so offensichtlich. Also das ist wirklich sowas, was einem sofort auffällt. Hm. Also vermute ich halt einfach mal, dann habt ihr nicht die gleiche Version wie ich.
Aber du hast so die 25 Jahre alte DVD geschaut.
Ja.
Weil ich würde sagen, das, was ich geschaut habe, war kein DVD-Qualität. Das war richtig hohe Qualität.
Ja, der Film wurde ja nochmal neu aufgelegt, vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder so, 4 Jahren sogar. Da kamen diese Blu-ray nochmal raus, wo alle 4 Teile als Mediabook rausgekommen sind, wurden da nochmal restauriert und da kann ich mir vorstellen, dass sie das da rausgenommen
haben. Um die Qualität des 3. und 4. Teils auch gebührend zu unterstreichen, möchte ich betonen.
Ich glaube, das ist ein Gespräch für ein andermal wahrscheinlich, auch in einer weitaus kleineren, trashigeren Konstellation.
Ja, möglicherweise sollten wir das in einem anderen Nostroba mal unterbringen. Aber was ich noch erwähnen wollte, ist, ich finde auch sehr schön, wie der Hai sich in diesen Helikopter reinbeißt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Überhaupt, wenn er sich in irgendwelche Gefährte verbeißt, finde ich sowieso ganz großartig. Aber also die schlockigste Szene von allen, die hat auch mit dem Hai zu tun, die ist ja eigentlich nur, wenn der Chief da gerade diese Teenies retten will und der Hai da eigentlich nur um ihn rumschwirrt und gar nichts so richtig macht, aber der Chief so beeindruckt ist von diesem Hai, dass er einfach gegen die Felsen fährt. Und das fand ich technisch wirklich gar nicht so besonders schön gemacht. Das war irgendwie ganz abstrus zusammengeschnitten und sehr hektisch auch, was die Kameraarbeit anging. Da musste ich wirklich mal ganz kurz laut lachen. Denn das habe ich dem Film einfach zu keinem Zeitpunkt abgekauft, diesen Moment.
Ich glaube wirklich, dass gerade da auf diesem, also wenn die dann da in dieser Rettungsaktion da sind, alles, was da irgendwie passiert, das wirkt alles wie, das haben die sich dort am Set noch schnell zusammen ausgedacht.
Ganz genau.
Also das Merkmal. Also wenn man selber mal an einem Filmset war und man kommt an diesen Punkt E, zum Beispiel das Drehbuch funktioniert hier an dieser Stelle nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Du musst jetzt sofort schnell kreativ sein. Und so fühlte sich allerdings halt die letzten 30 Minuten an. Wir reden also hier nicht von einer Einstellung, sondern wirklich von mehreren Szenen. Und das spüre ich da schon.
Yep.
Trotzdem ist das guckbar. Also das ist kein Totalausfall oder so, sondern irgendwie, das funktioniert nicht so ganz. Also es sorgt nicht dafür bei, dass der Film jetzt super rund wird, aber auch nicht wirklich super schlecht.
Ja, vor allem der Showdown funktioniert ja dann wieder ganz gut. Das führt ja zumindest zu irgendwas hin, was einen dann recht befriedigt irgendwie zurücklässt. So. Weil ich finde dann so dieses finale Abmurksen, da macht Roy Scheider seine Sache auch wirklich cool. Die Idee ist auch irgendwie ganz nett. Ist auch eine Art, die ich in so einem Film sonst noch nicht gesehen habe. Eine sehr besondere Art, ihn dann da abzumurksen. Finde ich gut. Schön.
Fand ich auch. Also hab's mir auch noch aufgeschrieben, der verbrutzelte Hai fetzt. Vielleicht ein kleiner Funfact noch dazu. Das Team, das Kamerateam, die unmittelbar daneben waren, die hatten dann ein paar kleine Brandwunden, beziehungsweise sind angesenkt worden durch dieses, durch die Pyrotechnik da, weil sie da direkt daneben standen und naja, man weiß natürlich nie, wo da halt was hinfliegt und
ich weiß gar nicht, ob
aber es funktioniert.
Ob Fun Fact jetzt da das richtige Wort ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Mach, was du willst daraus.
Das tue ich.
Sehr schön. Ich habe hier noch einen etwas größeren Punkt drauf, mit dem ich mit euch sprechen wollte. Und zwar, die Figur von Brody, die wirkt natürlich insgesamt sehr angespannt, sehr gehetzt und sehr ein bisschen rastlos. Und ich fand, das stand dem Film eigentlich immer ganz gut zu Gesicht. Und jetzt habe ich natürlich im Zuge der Recherche ein bisschen nachgeschaut und bin relativ schnell darüber gestolpert, dass Roy Scheider alles andere als begeistert war, in diesem Film überhaupt mitzuwirken und vertraglich verpflichtet worden ist und sein Unmut an allen, wirklich an allen, aber ganz besonders an Geno Swark ausgelassen hat. Es gab sogar eine Schlägerei, die er angezettelt hat. Und er war insgesamt so unzufrieden, er war sauer, dass sich der Regisseur viel mehr Zeit mit den Jugendlichen genommen hat, als mit ihm als erfahrenen Schauspieler und er sich mehr Führung gewünscht hätte. Und als ich das alles so gelesen habe, dachte ich mir so, wie, okay, ich muss unbedingt nochmal wirklich in die englische Fassung reinschauen. Und wenn du das im Hinterkopf hast und in ihn dann acten siehst, dann wirkt das alles ganz, ganz, ganz anders. Dann hat man automatisch so ein Bias. Und in der deutschen Synchro kriegst du nichts davon mit, gar nichts. Da wird das so krass rausgebügelt, dass du davon gar nichts mitbekommst, sondern dass du das Gefühl hast, dieser Charakter ist gebrochen. Ich finde das irgendwie ganz fantastisch. Ich wollte euch mal kurz fragen, wie habt ihr Brody wahrgenommen?
Ich habe ihn ja schon in einigen Rollen gesehen und dass das jetzt hier nicht unbedingt seine stärkste Leistung war, das konnte ich schon sehen. So, man merkt dass da nicht die gleiche Spielfreude dahinter steckt wie im ersten Teil zum Beispiel, ne? Aber auch wie in anderen Produktionen, wo er so mitmacht. Er wirkt irgendwie müder. So kam mir das vor. Aber trotzdem, ich fand das jetzt zu der Rolle und zu der Situation, in der er in dieser Rolle steckt, eigentlich sehr schön und sehr passend. Und dennoch habe ich gemerkt, so, der ist nicht zu 100% hier auf der schauspielerischen Höhe. So, da wäre noch was gegangen an manchen Stellen. Und manchmal liegt es aber auch am Drehbuch, wo ich dann irgendwie nicht jede Entscheidung, was mit seiner Figur gemacht wird, so cool finde. So irgendwie einen Augenblick, wo er mit seinem Sohn echt miserabel umspringt. Dann einmal, wo er zu seinem Kollegen halt richtig arschig ist und in beiden Fällen halt so über Gebühr und völlig unnötig arschig ist irgendwie. So, das passt für mich nicht ganz zu dem, was ich im ersten Film erlebt habe. Ist aber okay. So, aber... ja, Querelen am Set habe ich da jetzt aber nicht einfach so rauslesen können. Das definitiv nicht.
Okay. Fred, hast du das irgendwie gesehen, gespürt?
Also die Querelen nicht. Im Nachgang jetzt, wenn Ute das sagst, die Angespanntheit, ich glaube, jetzt wenn man das weiß und nochmal schaut, würde man es irgendwie reininterpretieren. Dass so eine Genervtheit hat er irgendwie die ganze Zeit. Oder eben so Gestresstheit und...
Okay, na gut, okay. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Rätselraten, was wäre, wenn und überhaupt. Ich bilde mir ein, dass man das schon rauslesen kann, wenn man den Hintergrund hat. Trotz alledem, selbst wenn man es nicht weiß, tut es ja was für die Rolle. Also das gibt dem eben halt eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Form von Menschlichkeit. Dreidimensional.
Genau, es passt ja eben genau zu dieser, zu seiner Verzweiflung, die er da eigentlich hat. Und seine Traumatisierung.
Es gibt für diesen gesamten Film noch ein verbindendes Glied. Ich würde mal sagen, der Kitt für den Film, dass dieser Film nicht wirklich kippt, sondern dass der Film irgendwie sehr wertig sich immer anfühlt, dass der Film gewisses, kann man sagen, der fühlt sich schon so ein bisschen größer an.
Du,
und das ist das Score.
Du willst auf den Johnny hinaus, ich wollte es gerade sagen.
Genau. Der John Williams. Bevor ich da ein paar Takte dazu sage, ich denke, ihr habt den auch aufgeschrieben. Und Udo, wie fandest du denn den Score von John Williams?
Sehr gut. Sehr, sehr gut. John Williams, der haut ja eigentlich fast immer irgendwie sehr, sehr schöne Dinge raus. Und das passt ja alles ganz, ganz prima so. Beliebte Themen mit drin, ein bisschen was Neues hier und da. Und das ist auch ganz gut eingesetzt, stimmungsvoll eingesetzt. Leider hat er die Musik da im letzten Drittel nicht so laut, dass es die Schreie übertönt. Da hätte er noch was tun können. Aber also nö, hat hier mindestens soliden, eigentlich sogar ziemlich guten Job abgeliefert, würde ich sagen. Also der macht wirklich so den Kit, wie du es genannt hast, der bringt an manchen Stellen ein bisschen Schwung rein, ein bisschen Spannung rein und macht, dass das Ganze auch nicht langweilig wird. So, ich glaube, das wäre mit etwas schlechterer Musik durchaus mal der Fall.
Ja, war auch mein Eindruck, dass der Film so gut aussieht und dann durch diese Musik untermalt wird, macht den einfach richtig spaßig. Also dadurch ist so eine Thriller-Spannung mit, also nicht diese Horror, bedrohlich, es passiert was, dann einfach dieses, oh, wie geht's weiter, was passiert hier? Ich bleib am Ball und es weckt mich. Ich fand sogar, manchmal war er ein bisschen zu drüber bombastisch an manchen Stellen, aber insgesamt hat es einfach von Anfang an Spaß gemacht, die Musik zu hören. Hat einen richtig da, ja, überhaupt erst die Spannung reingebracht.
Was mir aufgefallen ist, ich finde ihn wahnsinnig eigenständig. Also der hat eins, zwei Mal wird natürlich das High-Thema aufgegriffen, aber ganz grundsätzlich hat er komplett neue Themen etabliert in diesem Film und ist sehr eigenständig. Er nimmt viel übrigens auch von diesen typischen John Williams-Themen vorweg. Also man hört so einiges, was man dann später bei Indiana Jones gehört hat zum Beispiel, hört man hier schon raus, finde ich ganz, ganz, ganz cool. Und der John Williams hat seine typischen Manierismen, also so die typischen Einsätze eben halt von bestimmten Streichergruppen, die er dann einbaut, bestimmte Harmonien, die zu bestimmten Stimmungen eben halt passen. Also da erkennt man ihn ganz gut raus. Ich finde, das ist ein schöner Peak John Williams, bevor er dann irgendwann, ich sag mal so, in so einen Repeat-Modus gekommen ist. Ich fand irgendwann so ab Ende der 80er war John Williams für mich so ein bisschen so auserzählt, weil dann hat er sich irgendwie selber wiederholt, sehr oft und sehr viel. Manchmal kann er einen schon noch überraschen, Aber grundsätzlich, mir hat es wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen, was ihr gemacht hat. Ich mochte die Themen wirklich alle sehr. Und das kleine Featurette, auch auf der DVD mit enthalten, wo noch ein paar Takte noch mit dazu sagt, legt halt auch einfach nahe. Er hat selber auch gesagt, er hört sich die alten Sachen nicht nochmal an, sondern fängt von Scratch auf nochmal an und übernimmt nur ein paar kleine Teile sozusagen. Bei Star Wars hat er es dann nochmal ein bisschen anders gemacht und ich fand das sehr aufschlussreich. Mhm. Schöner Einblick, den er da gegeben hat und ja, schöner Score.
Cool.
Ja. Und gut, dass du es gesagt hast, wir hatten beim Gucken mindestens eine Stelle, wo wir dachten, das kennen wir doch aus einem anderen Film. Da war relativ am Anfang so eine Melodie, wo wir dachten, verdammt, wo kommt das her? War das jetzt aus dem ersten Teil, aber irgendwie auch nicht? Und ja, gut zu wissen. Also dann haben wir uns nicht getäuscht. Der hat sich da ein bisschen schon was vorgebaut, schon ein paar Templates vorgebaut, gebastelt.
Ja, und halt auch einfach super schön, dass die nicht so faul waren und einfach gesagt haben, wir haben ja geile Musik hier im ersten, wir nehmen die einfach nochmal. Ja. So, weil also in ganz vielen Produktionen zu der Zeit wäre das exakt genauso gelaufen, ist es exakt genauso gelaufen. Und das finde ich schön, dass sie sich da anders entschieden haben und da einfach noch ein bisschen Originalität bewahrt haben und irgendwie einen anderen Weg gegangen sind. Cool, dafür war dann Kohle da, das finde ich gut.
Ich kann euch jetzt nur mal was sagen. Ich habe zum Großteil meine Gesprächsthemen für heute tatsächlich sogar schon durch. Also für mich wäre jetzt erstmal die Frage, habt ihr denn noch ein paar Sachen, über die ihr gerne noch sprechen wollt?
Ja, dann habe ich. Ich finde die Strandszene sehr außergewöhnlich. Hier haben wir nämlich auch die erwähnte Szene. Wir haben es irgendwann, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge irgendwann am Rande erwähnt. Wir hatten ja bei Mosquito in unserer Besprechung eine Folge, wo auf Körperteile draufgehalten wurde. Und das hatte einen Sinn in diesem Film, als da plötzlich um einen Voyeur ging, der entlarvt wurde. Und hier wird, hier, du hattest das schon erwähnt, dass es kommen würde. Ich möchte darauf hinweisen, hier war es der Fall. Da wurde einfach ganz gnadenlos draufgehalten, ohne Sinn und Zweck. Das nur mal am Rande erwähnt. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, ich finde diese Strandszene erwähnenswert schön und ich finde sowieso die Szenen gerade in den ersten 70 Minuten, wo viele Menschen beteiligt sind. Das ist ganz am Anfang, wo er da zu spät kommt auf dieser Veranstaltung. Ich finde aber auch auf dieser Party, wo die Teenies sich verabreden und wo es so dieses Teenie-Heiti-Teiti mit dem, du machst wohl immer, was man dir sagt und so, ne? Wo diese Sachen kommen. Und dann halt diese Strandszene, wo er da oben in diesem Ausguck ist und dann diese Diskussionen sich entspinnen, aber auch diese Urlauber mir so ein richtig authentisch cooles Urlaubsfeeling quasi rüberreichen. Das fand ich cool. Deshalb wollte ich das mal explizit erwähnen. Also diese Szenen mit diversen Statisten, die funktionieren in diesem Film richtig gut und das macht mir Spaß, das so zu sehen. Also das ist eine Stärke dieses Films, einfach so diesen Aufbau zu machen und das auch in diesen Settings dann irgendwie schön rüberzubringen und da so eine Stimmung, so ein Feeling reinzubringen. Sei das mal so ein bisschen Ehedrama-Feeling, sei es mal so ein bisschen dieses Urlaubsding oder halt dieses Teenie-Coming-of-Age-Gedönse. Und also das hat er hier gut hingekriegt, muss ich sagen. Stärke des Films, schön. Fred, ging es dir genauso mit diesen Szenen? Fandst du die auch, haben die dich auch in Stimmung versetzt?
Ich habe jetzt das versucht gerade zu rekapitulieren. Also haben sie. In den Teenie-Massenszenen ging mir das ein bisschen zu, also zu. Da dachte ich, wenn du mir jetzt sagen möchtest, wer jetzt eigentlich wer ist, ist es irgendwie gerade zu durcheinander. Aber schön trifft's auf jeden Fall. Also ja, also vor allem alles, was du auch schon gesagt hast, alles das, was an Land spielt, ist insgesamt eigentlich, sieht gut aus und fühlt sich gut an. Es ist manchmal von der Story mäßig ein bisschen holprig, so die Entwicklung, aber ich gehe da auf jeden Fall mit. Ich finde also vor allem diese Blaufisch-Schießszene da am Strand, das ist echt ist glaube ich mit einer der stärksten Szenen, die der ganze Film hat, wo eben nicht einfach nur High-Action ist oder Schrei-Action, sondern wo richtig was sich innerhalb der Szene was schön aufbaut.
Wie fandst du diese Haifisch-Expertin, Basti? Die ist mir auch irgendwie noch aufgefallen und ich weiß gar nicht, was ich von der halten soll. Was sind denn so deine Gedanken dazu?
Ich fand die sehr erfrischend geschrieben, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es geschrieben wurde, ob es gespielt ist. Wahrscheinlich war da, das kann ich jetzt gerade ganz schlecht sagen, aber sie hat es echt ganz cool gemacht, weil sie war die ganze Zeit immer so frech und so ein bisschen so ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist. Keck ist es auch nicht das richtige Wort, aber die war schon so ein bisschen schnippig. Das ist
Haare
das
auf den Zähnen, sagt man. Yes.
Haare auf den, genau. Hatte sie gehabt. Und das hat mich da gut rausgeholt, weil der Film hat da so an den Strand und die Strandszenen, egal bei welcher Bedrohlichkeit, die auch da immer rüberkommen wollen, das hat einen dann nochmal so ein bisschen zusätzlich rausgebracht. Und weil sie muss in dem Fall ja nochmal die Information aus dem ersten Teil herübergeben. Also sozusagen für die, die es sozusagen nicht geschafft haben und jetzt den zweiten Teil gucken, muss sie die Information jetzt noch über den Heider mit rausgeben. Mhm. Und ich fand, das hat sie durch diese Art und Weise, wie sie es gespielt hat, wie es geschrieben worden ist, so gut rübergebracht, dass man da gar nicht drüber nachdenkt, dass sie eigentlich nur eine Plot-Device ist. Fand ich tatsächlich ganz cool.
Mhm. Nice. So, dann habe ich jetzt fertig. Wir können ins Fazit.
Wunderbar. Ich würde sagen, Fred, fang doch mal bitte mit dem Fazit.
Ja, bitte.
An.
Du hast dir doch jetzt hoffentlich deine Worte neu überlegt. Los.
Und schon wieder vergessen zwischendurch.
du solltest das doch aufschreiben, Mann.
Nee, ich kam gar nicht zu belegen, so spannend wie unser Gespräch war. Dieser Film hat mich dieser Film hat mich echt überrascht. Ich habe mit ich hatte irgendwie im Kopf, dass alle ab dem zweiten Teil eher richtig grottig sind und habe deswegen die für nicht schauenswert abgestempelt gehabt, schon vor langer Zeit. Und bin so ein bisschen rangegangen, dachte so, oh, Basti sagt, so schlimm ist der gar nicht. Dachte, mal schauen, ob unsere Geschmäcker da übereinstimmen. Und tatsächlich, ich war positiv überrascht. Der Film hat sich leider nicht als wie ein guter Film angefühlt die ganze Zeit, aber so immer an vielen Stellen kurz davor. Was wir schon gesagt haben, so das Bild ist einfach, sieht super toll aus und die Musik ist super, aber dann kommt die halt so trashig gleich mit den ganzen auf die Nase Attacken rein und irgendwie ergibt sich irgendwie keine Chemie zwischen den Figuren. Also es gibt, der erste Teil hat ja die Stärke, dass man zwischen den drei Leuten nur krass ein Kammerspiel hat. Das muss vielleicht ja auch gar nicht sein, aber irgendwie stehen alle immer so für sich alleine und die Teenies ergeben nie irgendwie so eine richtige Gruppe, finde ich, sondern ja, und deswegen ich würde sagen, der Film hat Spaß gemacht und würde ihn prinzipiell weiterempfehlen als einen Film, der Spaß macht. Wenn man Haie, wenn man den ersten mochte und mehr Haie möchte, ist es gut. Wenn man mehr vom ersten weißen Haie möchte, ist es halt nicht so gut. Denn die Klasse ist schon deutlich eine andere. Aber ein Film, der mich nicht gelangweilt hat und 2 Stunden ist schon eine Ecke. Wenn man, wie wir jetzt so oft betont haben, gar nicht so viel Inhalt in dem Film steckt, dass die es über 2 Stunden schaffen, dass man trotzdem einfach bei Laune bleibt.
Schön. Danke. Udo.
Und wenn man nach dem zweiten Teil noch mehr heim möchte, kann man direkt in den dritten. Egal. Also was kann ich dazu beitragen? Ich spüre hier im Weißen Hai Teil 2 immer wieder, dass da eigentlich irgendwie da drin ein verdammt guter Film steckt. Hätte das Drehbuch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, noch ein bisschen dran geschliffen, ein bisschen dran gefeilt, ein bisschen gerafft, den ganzen Schluss noch ein bisschen anders geschrieben, den Anfang vielleicht was anders gemacht, dieses Mysterium noch etwas mehr ausgebaut und so. Aber ich spüre das die ganze Zeit und der Film hat wirklich auf der Habenseite diese ersten 70 Minuten, die ich wirklich zu weiten Teilen richtig toll finde. Also formal richtig toll, gut aussehend, gut klingt, aber auch inhaltlich wirklich toll und weitestgehend auch gut gespielt. Da gibt's natürlich die Dramatik, dass man einfach in diese Teenager nicht gut genug reinkommt, weil die nicht gut genug geschrieben sind, dass man wirklich die Charaktere fühlen kann und so, ne? Und dieses Geplänkel nicht gut genug ist, dass das irgendwie auf dieser Coming-of-Age-Schiene irgendwie funktioniert. Sei es drum, geschenkt. Schlussendlich ist das hier ein zweiter Teil, der weit besser ist, als man das mit der Ausgangslage irgendwie erwarten konnte und auch weit besser ist, als man das überhaupt nach einem Weißen Hai Teil 1 Meilenstein so erwarten konnte. Und auch wenn ich mir dieses gesamte Genre mal so angucke, ist der hier wirklich ein Vertreter im oberen Drittel, schlicht und ergreifend. Das ist das wirklich einfach ein guter Film, so, der auch Spannungsmomente hat, der auch irgendwie einfach so mit der einen oder anderen Figur dann punkten kann und der halt wirklich dadurch punkten kann, dass er, Fred hat es schon erwähnt, nicht langweilt. Also sagen wir mal, der Weiße Hai Teil 1, das ist so wie bei Halloween 1 einfach so ein absolutes Meisterwerk, ein Meilenstein. Und im Endeffekt ist der auch so ein bisschen wie dann damals Halloween 2. einfach ein ganz guter Film. So. Ein Film, den man gut gucken kann. Ein Film, wo man auch manche Dinge wieder vergessen wird, aber der definitiv nur an wenigen Stellen wehtut, vor allem in den Ohren, und der einfach klar geht. So, das ist völlig guckbar und definitiv auch eine Empfehlung, wenn man dann Bock hat auf mehr, dann ran. Das kann man gucken, kann man machen. Passt. Danke fürs Ranschleppen, Basti. Du.
Mhm. Sehr schön. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Ich schließe mich an. Ich mag diesen zweiten Teil tatsächlich wirklich sehr gerne. Und ja, er ist definitiv nicht wirklich vergleichbar mit dem ersten. Und ich kann die aber auch ganz gut voneinander trennen. Also ich habe da nicht so dieses, ich erwarte da jetzt das große Feuerwerk, aber von den vielen verschiedenen zweiten Teilen, und das hat man wahrscheinlich auch an diesem kleinen Quiz am Anfang ja auch gemerkt, nicht jeder zweite Teil ist wirklich jetzt so grandios wie vielleicht Aliens oder Terminator 2, sondern eben halt eher vergessenswert sind. Und dass man sich eben überlegt, oh Moment mal, wie war denn der eigentlich? War der jetzt gut oder war der scheiße? Und ich finde aber, wenn man Jaws 2 gesehen hat, dass die meisten dann sagen, der war doch eigentlich ganz gut. Also das ist nicht so ein, der war eine komplette Katastrophe oder so, oder das war ein, geht gar nicht, sondern das ist eher, doch, der war doch eigentlich ganz gut. Und genau dieses doch, das war eigentlich ganz gut, hat dieser Film vor allen Dingen den vielen Menschen, die daran beteiligt sind, zu verdanken. Und nicht zuletzt Jeno Swag, den ich jetzt gerade auch in meinem Fazit auch unbedingt erwähnen möchte, denn der ist am 25. Januar dieses Jahres ja verstorben. Und ich finde, dass er eigentlich eine bessere Karriere verdient hätte, gehabt hätte. Ihm wurden wirklich sehr merkwürdige Projekte rangetragen, unter anderem der ganz, ganz, ganz furchtbare Supergirl-Film oder auch Santa Claus, die aus den 80ern. Das waren ganz, ganz, ganz schlimme Filme, die er natürlich gemacht hat, um im System natürlich weiter arbeiten zu können. Aber eben halt der Weiße Hai Teil 2 hat ihm sozusagen so bis die Karriere verbrannt. Und keiner wollte das machen und er hat es gemacht. Und ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat es wirklich sehr gut gemacht, wenn man überlegt, dass er eben halt mit einem nicht fertigen Drehbuch eben halt da rangegangen ist, auf offenem Wasser zu drehen, ohne fertiges Drehbuch. Also das ist schon wirklich echt krass. Also Spielberg hatte keine Ahnung und ist aufs offene Wasser gegangen, aber der hat ein fertiges Drehbuch. Der wusste ganz genau, der kann sich auf die Szenen verlassen und hier war es halt ganz anders. Und da hat er natürlich automatisch meinen höchsten Respekt verdient. Und ich habe viele seiner Serienregiearbeiten gesehen. Also ich habe auf jeden Fall Grey's Anatomy, Fringe, Bones und so, das habe ich damals alles gesehen und an den Folgen, wie er beteiligt war. Ich mochte die immer sehr und hab da wirklich, muss wirklich echt sagen, schade, dass da nichts Größeres geworden ist, weil das hätte ich gerne gesehen. Guter Handwerker, guter Techniker, aber in den Serien hat er eben halt ganz gut funktioniert und da hat er auch ein paar schöne Einträge und ja, hat eben halt dafür gesorgt, dass der Weiße Hai Teil 2 eine schöne Erinnerung ist an meine Kindheit, aber ich ihn jetzt auch gerne wieder gesehen habe und mir wahrscheinlich in 3, 4, 5 Jahren bestimmt auch wieder gerne anschaue. Mhm. Und von daher, lieben Dank, Jungs, für das Gespräch, dass ihr da mitgemacht habt und dass wir da offensichtlich da alle irgendwie ähnlich eine Meinung
haben. Ich habe da aber noch eine Frage, Basti. Yes. Indiana Jones 2 oder Star Trek 2, der Zorn des Khan? Na? Na?
Der Zorn des Khan. Der Zorn des Khan.
Ah, das ist der Hot Take zum Abschluss des Abends. So, was? Wie geht's denn weiter im Nostrober?
Liebe Udo, wollte ich dich ja fragen, denn du bist ja mit für die andere Auswahl verantwortlich. Du hast ja einen Film ausgesucht.
Ja, ich komme mit Society um die Ecke. Brian Yuzna. Und da werden wir zu zweit drüber sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich auch sehr, sehr viel Bock, den endlich in den Player zu werfen. Er lächelt mich schon an. Mhm. Oh, er hört, wie er mich anlächelt.
Genau. Für die, die uns vielleicht auf Social Media draußen gefolgt sind, es vielleicht mitbekommen haben, ich war mal bei einer Folge Steven Spielberg zu Gast und die haben uns eingeladen, aufgrund der Nähe des Namens, um bei ihnen im Podcast über Alien Earth zu sprechen. Und das heißt also, im Oktober werdet ihr also noch eine Folge drüben bei den Jungs bei Steven Spielberg hören, wo wir etwas ausführlich über die aktuelle Alien-Serie Alien Earth sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Und Genau. Die nächste Filmauswahl für den großen, für das große Dreiergespräch, die liegt bei dir, Udo. Das heißt, du müsstest dir dann irgendwann auch noch einen aussuchen, wenn du nicht sogar schon einen hast.
Oh, ich habe schon so ein paar Dinge auf dem Tisch liegen, aber da werde ich noch nicht jetzt irgendwas springen lassen. Da, da quatschen wir dann zu gegebener Stunde drüber.
So tun wir. Dann bleibt mir nicht anders zu sagen, als vielen Dank, dass ihr da draußen dran geblieben seid, dass ihr uns zugehört habt und eingeschaltet habt. Denkt dran, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns etwas Liebe da, den einen oder anderen Kommentar, wie ihr auch bereits schon gut getan habt. Ich habe auch letztens wieder gesehen, auch bei Podigee gab es wieder einen schönen Kommentar. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich bedanke mich bei euch beiden fürs Gespräch, wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Es war mir eine Freude.
Dankeschön, ich ziehe mir jetzt den Strohhut auf und gehe noch eine Runde schwimmen.
Dann und Ahoi.
Ich bin safe, solange ich nicht das Boot nehme. Der beißt doch immer in die scheiß Boote.
Stimmt.
Und tschüss.
Wie geil.
Au revoir.
Ja, definitiv. Aber sehr passend zum Film so. Schön.